Herzlich willkommen bei Astrologie to go, dem interaktiven Podcast für Astrologie und Spiritualität. Von und mit mir, Ines Lahoda, Psychologin, Astrologin und Coach für The Work of Byron Katie. Schön, dass du dabei bist. Gute neue Erkenntnisse und viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute habe ich dir eine Prominente mitgebracht, ein Horoskop von jemandem, der prominent war, schon lange tot ist. Und zwar ist das die Kaiserin von Österreich, Elisabeth, genannt Sissi. Und hier haben wir wahrscheinlich alle oder sehr viele einen Begriff davon, wer das war und was das für eine Persönlichkeit gewesen sein soll. Sie war ja sehr berühmt für ihre Geschichte, ihre tragische Geschichte am Hof und auch ihren spektakulären Tod dann am Genfer See durch ein Attentat. Und ich habe mir gedacht, wir schauen mal da ins Horoskop hinein, ob wir die Geschichte so ein bisschen nachvollziehen können. So, und das Horoskop ist erstellt auf den 24.12.1837 um 22.43 Uhr in München. Das ist also ihr Geburtsdatum. Schön, dass das so genau dokumentiert worden ist. Und wir gehen da jetzt gleich mal hinein. Ja, die Geschichte ist ja vermutlich bekannt, auch dass das, was wir in den Sissi-Filmen gesehen haben, verfilmt mit Romy Schneider und ihrer Mutter Magda Schneider, nicht unbedingt dem der ganzen Wahrheit entsprochen hat, sondern dass das schon eher so eine verkitschte Version war, wo sie dargestellt wurde als die junge, unschuldige Schönheit, die irgendwie unverhofft zum Thron gekommen ist. Und ja, es ist wahr, also sie war nicht für den Kaiserthron bestimmt, sie war nicht als erste Auswahl für den Kaiser gedacht, sondern ihre Schwester Helene. Helene war also dafür auch erzogen und vorbereitet und hätte vermutlich auch für diesen Job besser gepasst als Elisabeth. Elisabeth galt als eher ungezogenes Kind oder wildes Kind, die sehr viel Freiheiten genossen hat, die natürlich schon aus gehobenem Stand war. Die waren ja, ich glaube, Herzoge, Erzherzog Max in Bayern. Genau, das war ihr Vater. Also sie sind natürlich von gehobenem Stand und hatten auch die entsprechende Erziehung, Fremdsprachen und alles Mögliche, was man damals gelernt hat als Tochter von gutem Haus. Aber sie hatte eben sehr viel mehr Freiheiten als ihre Schwester, die als Kaiserin zur Kaiserin erzogen worden ist. Und wenn wir jetzt das Horoskop anschauen, dann sehen wir auch hier also das Elternhaus, aus dem sie kam. Und hier steht die Sonne drinnen, also der Vater auch. Und das Ganze ist unter der Herrschaft vom Schützen. Es ist zwar eine Steinbock-Sonne, aber sie ist beherrscht vom Schützen, Schütze viertes Haus. Und hier sehen wir auch, der Vater war wohl ein sehr jovialer Mann. Jovial sagt man auch, das ist, hat mit Jovis, mit Jupiter zu tun, also der lateinische Name für Jupiter. Und sehr offenes Haus, immer viel gefeiert, er war viel unterwegs, er war viel auf Reisen und er war das große Vorbild von der jungen Elisabeth und sie hat ihm sehr nachgeeifert. Sie wollte immer mit ihrem Vater zusammen sein und sie wollte sich gar nicht an diese strengen Regeln halten. Jetzt ist natürlich mit einer Steinbock-Sonne und dann auch noch Mars und Merkur im Steinbock dieses strenge Erzogenwerden schon auch in ihr angelegt. Aber wie gesagt, unter der Herrschaft von Schützen. Und der Schütze ist eines der freiheitsliebendsten Zeichen. Neben Wassermann, einen Schütze einzusperren, ist natürlich schwierig. Denn das Zeichen Schütze verbinden wir mit Weltoffenheit, mit ewigem Wachstum, mit Wachstumsfreude, mit Explorationsdrang, auch mit einer gewissen Mission. Und wenn das auf Dauer unterdrückt wird, dann fühlt sich derjenige Mensch sehr eingeschränkt und sehr beschnitten. Und das kommt auch in ihrem gesamten Lebenswerk, also sie hat ja auch viele Gedichte geschrieben, kommt das sehr deutlich zur Sprache, wie eingeschränkt sie sich später am Wiener Hof gefühlt hat. Weiters hat sie die Venus hier im Wassermann und das deutet hin auf eine Beziehungsanlage, die auch sehr freiheitsliebend ist, sehr freiheitsbetont. Sie hat also diese Enge am Wiener Hof unerträglich empfunden und ist sehr viel später dann gereist, was wiederum zu dieser Schützebetonung passte. Also aus diesem Elternhaus kam sie, aus einem Schütze-Elternhaus, Jetzt schauen wir hier auf die Sonne. Also wir haben hier natürlich den gehobenen Stand. Das kann auch Steinbock bedeuten. Sie hat die Sonne herrschend über das 12. Haus. Das heißt, große Sehnsucht auch nach dem Vater. Der Vater war wenig da, habe ich schon gesagt. Sie wollte immer sehr gern mit ihrem Vater zusammen sein. Sie hat sich sehr verbunden gefühlt mit ihrem Vater, ganz anders als mit ihrer Mutter. Und wenn wir schauen, die Mutter ist hier, kommt aus dem 11. Haus, also der Krebs, und steht im Haus 3 in Konjunktion mit Saturn im Skorpion. Das ist also eine mütterliche Anlage bzw. eine Gefühlsanlage, die nicht sehr einfach ist und die in krassem Widerspruch steht zu dieser Sonne unter der Herrschaft von Schütze im 4. Haus und auch natürlich mit der Wassermann-Venus. Wassermann und Skorpion stehen als Zeichen miteinander im Quadrat, sind 90 Grad entfernt, und jetzt die zwei Beziehungsplaneten von ihr hier, die Venus und der Mond, stehen eben in diesen unterschiedlichen Zeichen. Das heißt, die wollen völlig unterschiedliche Dinge. Die Venus möchte eine freundschaftliche Beziehung, die möchte eine Beziehung auf Augenhöhe, die möchte eine Beziehung, mit der man viel Spaß haben kann, mit der man Abenteuer erleben kann, mit der irgendwie Dinge in Bewegung kommen und viel Abwechslung herrscht. Das ist das eine. Der Mond mit Konjunktion mit Saturn, die weist darauf hin, dass es hier eine Betonung gibt von richtig sein, Liebe für Leistung, entsprechen müssen. Im Skorpion ganz stark die Erwartungen der anderen entfüllen. Und auch das 3. Haus, das Haus der Selbstdarstellung, da ist es eben wichtig zu repräsentieren, Mond, Saturn. Auch natürlich die Sonne im Steinbock. Auch hier geht es wieder um die Repräsentation. Was ist gewünscht, was gezeigt wird? Wie muss ich mich verhalten? Wie muss ich handeln? Und das hat sie natürlich dann sehr stark zu spüren bekommen, als sie sich in diesen Kaiser verliebt hat, beziehungsweise mehr hat er sich in sie verliebt, mehr aus Zufall, weil sie ihre Schwester und ihre Mutter begleitet hat zu einem Geburtstag, kommt mir vor, war das, wo der Kaiser eben war, der Geburtstag seiner Mutter. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, welcher Anlass das war. Auf jeden Fall war sie und ihre Schwester Helene und ihre Mutter dort. Und anstatt, dass sie sich in die Helene verliebt hat, wie es geplant war, hat er sich in die Elisabeth verliebt und hat er dann auch sofort einen Antrag gemacht und hat erklärt, er heiratet auf jeden Fall sie und nicht die Helene. Und diese Elisabeth hat sich da mehr oder weniger gefügt. Die war erst 15 Jahre alt, die war noch nicht mal alt genug zum Heiraten. Darum musste man dann auch noch ein Jahr warten, bis sie 16 war, bis dann die Hochzeit stattfinden konnte. Und man muss sich vorstellen, mit 15, die war dann noch ein halbes Kind und konnte natürlich sich überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, Kaiserin zu sein. Die war nicht vorbereitet auf die Rolle, sie war viel zu jung, sie verstand nichts von Regierung und sie wusste nicht, auf was sie sich da einlässt. Und das hat sie später auch sehr bereut. Aber natürlich kann man sie im Horoskop auch erkennen, hier eben diese Verpflichtung, die steinböckische Repräsentationsverpflichtung, der Mann, der Kaiser und die Mutter, die sie hier, also die vor allem dann auch die Schwiegermutter, die sie als sehr streng empfunden hat, obwohl es nicht klar ist, ob die Schwiegermutter wirklich so böse war, wie sie dargestellt wurde in den Filmen jetzt zum Beispiel. Ja, die Mutter hat sich wohl, die Schwiegermutter, also die Erzherzogin Sophie, die Mutter des Kaisers, hat sich dann sehr der Kinder von Elisabeth angenommen, denn Elisabeth wollte von ihren eigenen Kindern gar nicht viel wissen. Sie war dann sehr, sehr stark auf der Flucht. Sie ist eben dann nach Wien gekommen, in die Hofburg, und da war dieses ganz strenge Zeremoniell und man kann sich vorstellen, was das für einen freiheitsliebenden Menschen bedeutet. Und ich möchte jetzt gleich einmal darauf eingehen, warum man möchte ja meinen, wenn man sagt, okay, drei Planeten im Steinbock, Mond, Konjunktion, Saturn, sie ist wie geschaffen für diese Rolle. Aber sie hat sich nicht mit dieser Rolle identifiziert. Sie hat sich nicht mit der steinböckischen Energie identifiziert, sondern sie hat sich mit der wassermännischen Energie identifiziert. Und wenn wir wissen, dass Wassermann und Steinbock-Energie miteinander in einer natürlichen Polarität stehen, weil die ganz unterschiedliche Sachen wollen. Wassermann möchte ja eben, wie gesagt, die Grenzen aufsprengen, das enge, herkömmliche, traditionelle aufknacken und ja, revolutionieren sozusagen. Und Steinbock, der möchte das Alte bewahren, der möchte die Tradition hegen und pflegen. Das sind sehr unterschiedliche Energien. Und üblicherweise, wenn man nicht sehr stark an sich arbeitet und all diesen, was damals überhaupt nicht möglich war und schon gar nicht in ihrer Situation, dann ist es nicht möglich, diese beiden starken Energien zugleich zu leben. Das heißt also, ich kann entweder Wassermann betont leben oder Steinbock betont leben. Und wenn man jetzt, so wie Sie hier, eine Betonung in beiden Zeichen hat, dann ist es natürlich unmöglich, das miteinander zu vereinbaren. Wie hat sie das gelöst? Sie war sehr beengt in ihrem Wiener Dasein, also in ihrem Dasein als Kaiserin, und sie hat ihre Repräsentationspflichten überhaupt nicht oder kaum wahrgenommen. Das einzige Mal, wo sie sich engagiert hat, war politisch im Bezug auf Ungarn. Da hat sie eine Affinität hingehabt, da hat sie sich auch sehr gut verstanden mit dem Graf Andrassy, der ihr, glaube ich, vielleicht auch den Hof gemacht hat. Wie auch immer, der war ja sehr sympathisch. Und da hat sie sich das einzige Mal in die politischen Geschäfte eingemischt, ist dann auch Königin von Ungarn geworden und hat da etwas Gutes für Ungarn bewirkt. Aber ansonsten hat sie sich da völlig rausgehalten, hat das völlig ihrem sehr konservativen Ehemann überlassen, dem Kaiser Franz Josef, und hat sich auf die Wassermannseite bezogen. Und was hat sie da gemacht? Sie ist sehr viel gereist. Sie hat also dafür gesorgt, dass diese Wassermann-Venus hier sehr viel Freiraum bekommt in der Beziehung. Sie hat ihren Mann über Monate oder gar Jahre teilweise nicht getroffen, außer wenn er ihr nachgereist ist. Sie hat sich ein Refugium geschaffen auf Korfu, hat sich da eine sehr schöne Villa bauen lassen und hat da sehr viel mehr Zeit verbracht als dort, wo sie eigentlich hingehört hätte, wo es ihre Pflicht gewesen wäre. Sie hat sich ihren Pflichten entzogen und das ist eine sehr, sehr uranische Art und Weise. Sie war auch hier, man sieht ja auch, ihr Arbeitsplatz sozusagen steht unter der Herrschaft von Wassermann, also dieses ganze Steinböckische, das war ja alles zuwider. Der Uranus steht ja da auch noch drinnen. Damit konnte sie gar nichts anfangen. Und leider, leider hatte sie auch nicht dieses politische Gewicht als Kaiserin, das sie hätte haben können, oder sie hat es nicht angenommen. Sie hat sich nicht da engagiert. Sie hätte das machen können. Sie hat aber beschlossen, nein, ich ziehe mich einfach komplett raus. Sie hätte natürlich sehr viel bewegen können, sehr viel reformieren können. Und sie war auch davon überzeugt, dass die einzige wahre Staatsform eine Republik ist, was natürlich als Monarchin keine beliebte Meinung war. Also das durfte sie nicht frei äußern. Das kam dann erst viel später in ihren Schriften raus, in ihren Tagebüchern. Sie war eigentlich ein Mensch, der eine ganz andere Staatsform bevorzugt hätte als eine Monarchie. Und auch ihr Sohn Rudolf ist da sehr in ihre Fußstapfen getreten, was seine Weltanschauung betrifft. Das ist aber natürlich, wie wir wissen, auch nicht gut ausgegangen. Der ist dann sehr unglücklich zu Tode gekommen. Also er hat sich dann das Leben genommen, weil er auch mit seinem Vater und dieser ganzen Regierung überhaupt nicht einverstanden war und auch nicht zur Rande gekommen ist, dass er da in diese monarchischen Fußstapfen treten sollte. Das kannst du dir übrigens alles im Internet anschauen. Die ganzen Dokumentationen gibt es. Es gibt eine sehr, sehr schöne Biografie als Buch über sie von Brigitte Hamann. Wirklich lesenswert mit sehr vielen Fotos und Dokumenten. Also wenn dich das interessiert, dann kann ich dir die ans Herz legen, da kriegst du sehr viel Infos raus. Ja, was ich noch sehr wichtig finde zu betonen, sie hatte einen Kult um sich aufgebaut und das ist diese Perfektion, die man hier wiedergespiegelt sieht im Mond Saturn, im Skorpion. Also diese Selbstdarstellung, drittes Haus, Zwillingshaus, steht ja auch für die Art und Weise, wie wir nach außen uns austauschen, wie wir nach außen auftreten, wie wir uns darstellen. Und hier hatte sie einen extremen Perfektionismus, nämlich was ihre Schönheit betroffen hat. Sie war also berühmt für ihre Schönheit. Sie ließ sich auch viel malen und fotografieren in ihren jungen Jahren. Und ab ihrem 30. Lebensjahr hat sie beschlossen, aus, niemand soll mich altern sehen. Ich möchte als jugendliche, junge, schöne Frau in der Blüte ihrer Jahre der Nachwelt erhalten bleiben. Und sie hat das durchgezogen. Sie hatte also dann in Zukunft nur noch immer einen Fächer vor sich. Es gibt keine Fotos. Es gibt 2 oder 3 Aufnahmen und es war natürlich nicht so wie heutzutage mit der Fotografie möglich, großartig Schnappschüsse zu machen. Also Paparazzi hatten es damals noch sehr schwer. Es gibt einige sehr verschwommene Aufnahmen aus ihren späten 50ern oder Anfang 60er Jahren, wo sie da sehr dünn und sehr schlank irgendwo mit ihrer Hofdame spazieren geht, aber es ist kein Gesicht zu erkennen. Und wie gesagt, sie hielt sich immer den Fächer vors Gesicht. Man hat sie nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Also man hat das Gesicht nicht gesehen. Sie ist also als junge, wunderschöne Frau, als Legende in die Geschichte eingegangen. Und das ist nicht umsonst, denn sie hat das sehr gefördert. Sie hat also einen Schönheitskult betrieben und allerlei auch sportlich, also sie hat wahnsinnig intensiv Sport betrieben. Sie hat sich quasi ein Fitnessstudio in ihren Räumlichkeiten in der Hofburg eingerichtet. Sie ist jeden Tag stundenlang spazieren gegangen. Keiner konnte mithalten. Sie war topfit. Sie war eine der besten Reiterinnen ihrer Zeit. Man sieht also diese hohe Energie, die sie hatte, dieses Wassermännische, diese Getriebenheit schon fast, die hat sie gelebt und den Steinbock hat sie völlig ganz und gar in der Hemmung erlebt, als Kritik von außen, als Einschränkung, als Verpflichtung, die es sehr, sehr unangenehm war und war da sehr, sehr unglücklich. Also sie war auch depressiv, so würde man es heute nennen. Damals hat man gesagt Melancholie, dann sie hatte diverse Lungenleiden, Krankheiten, die sie versucht hat zu kurieren mit langen Kuraufenthalten irgendwo in irgendwelchen südlichen Gefilden auf den langen Reisen. Und wie gesagt, diese perfektionistische Selbstdarstellung, die hier repräsentiert ist durch das dritte Haus Skorpion. Und was noch wichtig ist, glaube ich, ist, dass diese tragische Gestalt, ach, das habe ich noch gar nicht erwähnt, auch diese Jupiter am Aszendenten natürlich sorgt noch einmal für einen sehr, sehr starken Freiheitsdrang. Und sie hat sich, glaube ich, auch geistig total unterfordert gefühlt, denn ihre Aufgabe war sie zu repräsentieren. Das wollte sie aber nicht. Das war ja viel zu wenig. Sie war sehr belesen, sie war sehr schriftstellerisch begabt, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall interessiert. Sie hat sehr viel geschrieben, auch Gedichte geschrieben. Sie hat sich sehr mit Heinrich Heine befasst und der Jupiter natürlich ist für das viele Reisen verantwortlich. Hier sehen wir also, sie war ganz viel im Ausland unterwegs, hat auch mehrere Sprachen gesprochen. Aber was eben mir noch wichtig ist zu sagen, ist hier diese Mondgeschichte. Der Mond im Skorpion, sie hat überhaupt keine Beziehung zu ihren Kindern gehabt, zu ihren ersten Kindern. Sie hat ja 4 Kinder bekommen. Das erste Kind ist gestorben, Sophie mit 2 Jahren an einer Krankheit. Da war sie wohl sehr unglücklich. Das zweite Kind, Gisela, ist unbeachtet geblieben. Und auch Rudolf, der kleine Kronprinz, da hat sie dann endlich den Thronfolger zur Welt gebracht, was ja damals natürlich sehr wichtig war. Und nachdem diese Pflicht erledigt war, ist sie abgereist und ist 2 Jahre nicht wiedergekommen. Die Kinder haben sie nicht wiedererkannt, als sie zurückkam, was sie dann sehr verletzt und enttäuscht hat. Und sie muss wohl eine sehr, naja, heute würde man vielleicht sagen, narzisstische Persönlichkeit gewesen sein, narzisstische Züge gehabt haben, die wirklich nur darauf geschaut hat, wie es ihr geht und was ihre Bedürfnisse sind und natürlich in nicht erlöster Form und hat hier sehr enttäuscht und verletzt reagiert, dass ihre Kinder sie nicht erkannt haben und ihre Schwiegermutter bevorzugt haben. Sie war also hier sehr enttäuscht und sehr verletzt und hat gesagt, man hat ihr die Kinder geraubt. Und erst die letzte Tochter, Valerie, die war dann das komplette Gegenteil. Die hat sie extrem bevorzugt und auch sehr stark an sich gebunden. Das war in den späteren Jahren ihre engste Vertraute. Und hier können wir auch wieder sehen, diese extreme Verbindung als Mutter, auch dieses, ich lade meine Sorgen am Kind ab, das ist ja natürlich auch keine gesunde Beziehung zu den Kindern. Und es ist dann nur sehr wenig bekannt, denn diese Valerie hat Tagebücher geschrieben, die sind aber nicht veröffentlicht, die sind unter Verschluss und es gibt nur sehr wenig, was da durchgesickert ist. Aber das, was da durchgesickert ist, zeigt also diese sehr intensive Bindung, nicht im Positiven. Ja, diese starke Bindung an die eigene Mutter bzw. Schwiegermutter und diesen Konflikt und das dann später übertragen auf ihre Kinder. Einerseits diese starke Distanz zu ihren älteren Kindern und dann diese extreme Verbundenheit mit ihrem jüngsten Kind. Das zeigt sich. Also hier ist natürlich keine sehr erwachsene Auslebensform, aber ich denke, in Anbetracht der Zeit, der Epoche, der Umstände ihres Standes und der Möglichkeiten, die sie da zur Verfügung hatte, konnte sie hier nicht viel anders reagieren, als das eben so auszuleben. Und wenn wir auch wissen, wie die Erziehung damals war für Adelige, vor allem für Menschen, für hohe Ämter. Das war eine sehr, sehr strenge Erziehung, wo es, also das Gegenteil von bedürfnisorientiert, was für einen Menschen mit diesen Anlagen natürlich auch nicht gut ist, nicht angenehm ist und auch nicht förderlich. Sie konnte sich also hier nicht entwickeln. Ja, das ist also die Geschichte der unglücklichen Kaiserin. nachzuvollziehen in ihrem Horoskop. Natürlich kann ich hier jetzt auch wieder nicht auf alle Feinheiten eingehen. Du kannst dir das selber anschauen. Wie gesagt, die Dokus gibt es alle auf YouTube und die Biografie von ihr auch. Und das ist sehr interessant, das anhand des Horoskops nachzuvollziehen, wie diese Geschichte hier gelaufen ist. Ja, vielleicht noch zum Thema Schönheit. Der Südknoten ist hier nicht eingezeichnet, aber natürlich spielt das auch eine sehr große Rolle, dass ihr Ästhetik wahnsinnig wichtig war. Der Südknoten, der hier in der Waage im zweiten Haus steht. Also ihr Wert bestand in der Schönheit. Ja, der Wert, zweites Haus, bestand dadurch, dass sie eben so schön war. Und wo hätte es hingehen können? In den Nord, den Nordknoten, in den Widder ins achte Haus. Hier hätte sie sich also durchaus mit mehr Mut einsetzen können. Ja, in ihrem Mut, ihre Durchsetzungskraft, was sie nur ein einziges Mal geschafft hat in Bezug auf ihren Sohn, als sie durchgesetzt hat, dass der nicht mit so militärischer, fast traumatischer Erziehung konfrontiert war. Und sie hat dann eben durchgesetzt, dass er zumindest sanfter erzogen wird. Denn die übliche Erziehung für den zukünftigen Kaiser war eben eine militärische. Und der Rudolf war ein sehr sensibles Kind und ist damit überhaupt nicht gut zurechtgekommen, hat dann Albträume bekommen. Und dem ging es überhaupt nicht gut. Und das war das einzige Mal, dass sie wirklich sich da für ihre Kinder eingesetzt hat und nicht für sich selber. Gut, das ist also alles, was ich jetzt da in der Kürze sagen möchte zu dem Horoskop. Ich hoffe, es war interessant für dich. Ich empfehle überhaupt, wenn du dich für Astrologie interessierst, dir Biografien von prominenten Menschen durchzulesen und dann ihre Horoskope anzuschauen. Hier kann man sehr, sehr viel erfahren, weil man ja die Lebensgeschichten dann kennt. Also auch von Menschen, die jetzt Biografien schreiben. Ich finde, also Sportler oder Politiker, was dich halt interessiert, nützt das, dass Menschen so offen ihre Geschichten erzählen und auch meistens ihre Horoskopdaten irgendwo zur Verfügung sind. Es gibt eine Datenbank, AstroData heißt das, da sind wahnsinnig viele prominente Horoskope versammelt, da kannst du dich also durchstöbern und das ist ein wirklich guter Weg, um Astrologie zu lernen und um das nachvollziehen zu können. Gut, ja, also wenn du Astrologie lernen möchtest von der Pike auf, im Juni, am 11. Juni startet mein großer Online-Kurs, wo also mein gesamtes Wissen reingepackt ist und der über 11 Module geht, mit sehr viel Videomaterial, mit Skripten, mit einer begleiteten Gruppe, also einer Community, mit der du dich da austauschen kannst und zwei monatlichen Calls von mir, wo wir Fragen stellen können, wo wir in Austausch gehen, wo du also wirklich auch nochmal mit mir in Kontakt sein kannst. Das ist also das Größte, was jetzt bis in diesem Halbjahr noch passieren wird. Ansonsten habe ich natürlich meine Intensivwoche Horoskopdeutung. Das startet am 13. Mai, geht 5 Abende lang. Da werden wir genauso wie hier einfach nur Horoskope uns anschauen und die Lebensgeschichten dazu hören und das anhand des Horoskops nachvollziehen und einfach von A bis Z uns durch so ein Horoskop durchbewegen. Dann startet mein fortgeschrittenen Kurs am 11. Mai. Das ist ein Kurs, wenn du schon die Grundbegriffe, die Grundzüge der Astrologie kennst, dann ist das was für dich, wenn du da tiefer einsteigen möchtest in jedes Planetenprinzip. Wir nehmen also Sonne, Mond, Aszendent durch, intensiv jeweils in einem Modul und dann Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Das passiert im fortgeschrittenen Kurs. Und ein Seminar habe ich noch am 27. April anzubieten. Das ist das Seminar Partnerschaft, also Partnerschaftsastrologie. Da lernen wir, wie wir Partnerhoroskope interpretieren, wie wir im Geburtshoroskop das Partnersuchbild erkennen können. Das heißt also, wen ein Mensch in seinem Leben partnerschaftlich anzieht, attraktiv findet und was in einer Partnerschaft gebraucht wird, um sich wohl und sicher zu fühlen. Das ist also das Partnerschaftsseminar. Wenn du daran Interesse hast, melde dich bei mir. Alle Infos und Termine findest du auf meiner Homepage www.ineslahoda.com. Ja, und jetzt sage ich wieder Danke fürs Dabeisein. Schön, dass du zugeschaut hast. Und ja, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.